Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Haben Sie Lust, ein Buch zu machen? Was für ein Buch? Meine gesammelten Beschimpfungen, bin dabei. Dann haben wir uns getroffen und es ging los, ungefähr vor einem Jahr. Und dann war die Absicht, ein Buch zu machen, eben mit seinen nicht nur gesammelten Beschimpfungen, sondern Gespräche, Interviews, Beiträge, ein ganzes Theaterleben. Und dann hat ein Team von Mitarbeitern dieses Buch hier, Mord und Totschlag, innerhalb von wenigen Monaten zusammengehauen, was aber nicht qualitativ abwertend sein soll, sondern es ist einfach unglaublich, wie 500 Seiten von der Qualität in wenigen Monaten gemacht werden konnten. Das Buch beschreibt, wie viele Jahre, Herr Peimann, fast 60 Jahre Theaterarbeit?
Na, 50, nicht 50? Also, ja. Machen Sie mich nicht älter, als ich bin. Okay. Ich bin schon alt genug, ja, reicht mir schon.
Und das Tolle ist, ich meine, ich habe Peimann das erste Mal wahrgenommen als vielleicht 14, 15-Jähriger, da gab es Skandal in Stuttgart, da war er Intendant. Und da gab es einen Riesenskandal, weil er für Gudrun Enslin etwas Geld gespendet hat, damit man ihr die Zähne machen kann. Und daraufhin drehte die Republik durch, er wäre ein Terroristenunterstützer. Und all das taucht plötzlich in diesem Buch auf, ein ganzes halbes Jahrhundert, nicht nur Theater, sondern Kulturgeschichte der Bundesrepublik, Böll, Filbinger, Turini, dann kommt die Burg. Ist ein totaler Trip, macht unglaublich viel Spaß zu lesen und er hat jetzt hier heute das dritte, vierte Gespräch und wir könnten eigentlich auch schweigen, uns ausruhen. Aber ich frage ihn natürlich, wie ist das, Herr Peimann, wenn man mit fast 80 zurückguckt und heute immer noch Theater macht und hat viele Moden erlebt in verschiedene Zeiten. Wie ist es heute, Theater zu machen, im Gegensatz zu, als Sie angefangen haben, vor eben 50 Jahren? Hat das Theater noch die Kraft für Sie selber, den Stachel, und kommt es noch so rüber?
Naja, also der Traum, dass Theater die Welt verbessern kann und dass das Theater etwas ist, was das Menschengeschlecht erzieht, frei nach Schiller und Lessing, diesen Traum oder diesen Wahn trage ich immer noch in mir. Das hat sich sicher nicht geändert. Ich meine, der einzige Gegenbeweis ist natürlich die Tatsache, dass diejenigen, die eigentlich am meisten bessere Menschen geworden hätten sein müssen, die Theaterkritiker sind, die ja nun jeden Tag, und bei denen ist natürlich die genau gegenteilige Entwicklung des Menschengeschlechtes zu spüren. Das wäre sozusagen der enttäuschende Gegenbeweis. Aber ich sage manchmal, ich bin eigentlich nicht 1937 geboren, wenn Sie das schon immer betonen, dass ich an der Schwelle zum Greisenalter stehe. Ich frage gleich, wie alt Sie sind, mein lieber Herr Wewerka. Wollen wir nicht mal darüber reden. Aber ich sage manchmal, dass ich eigentlich nicht 1937 geboren bin, sondern irgendwann in den 60er Jahren. Das heißt, die 60er Jahre, in der meine Generation verhindern wollte, mit allen Mitteln, auch mit Mitteln, die dann pervers wurden. Wer schießt, wer kämpft mit einem Gewehr, wird zum Verbrecher. Ob Terrorist oder ob Soldat. Die amerikanischen Soldaten, die sich die Köpfe der Vietnamesen abgeschnitten haben und auf den Fernsehapparat zu Hause in ihrer miesen kleinen Einzimmervilla hingestellt haben, das sind genau solche Verbrecher wie die Leute, die in Stammheim eingesessen sind. Weil wer tötet, mit welchem Ziel auch immer, wird zum Mörder. Aber diese Zeit hat natürlich auch ganz andere Figuren hervorgebracht. Eben unter anderem den früheren Innenminister Schilly oder Fischer oder eben Peimann. Das heißt, Leute, die aus dieser Zeit kamen und nicht wollten, dass aus dieser Bundesrepublik wieder ein militaristischer Staat wird, sondern die das mit allen Mitteln verhindern wollten. Die einen durch die Politik, die anderen mit der Knarre und die dritten mit Büchern oder mit Theatern. Das versetzt irgendwie mein Geburtsdatum in diese Zeit. Und aus dieser Zeit kommt die Gewissheit, dass das Theater, überhaupt die Künste, die Menschen buchstäblich verändern kann. Die Aufregung über Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, der Protest, der sich dort manifestierte und die Menschen herausforderte, war nichts anderes als die Kunst, der kunstgewordene Protest der 68er. Und ich hatte dann in meinem Leben immer wieder Glück, dass durch Theateraufführungen oder durch Haltungen, die meine Theater oder ich in Person machten und äußerten, dass dadurch immer wieder Wirkungen erzielbar waren. Vielleicht am nennenswertesten durch die Uraufführung des letzten großen Stückes meines Freundes und Weggefährten Thomas Bernhard, der mit seiner Heldenplatz, mit seinem Heldenplatzstück den Österreichern die Sicherheit nahm, dass sie eigentlich die ersten eroberten, von Hitler geknechteten und unterdrückten Völker waren, weil sie bei der Gelegenheit gar nicht erwähnt haben, dass sie eigentlich die Haupttäter waren. Selbst der Oberanführer, der Oberhäuptling war ja Österreicher. Das wurde immer verdrängt. Nach der Premiere dieses Stückes, das unter allen Umständen verhindert werden sollte, vom Bundespräsidenten bis zur FPÖ, von Herrn Haider bis zu Herrn Waldheim, alle wollten, dass dieses Stück nicht herauskommt, dass nach diesem Stück mit einer unerhörten Wirkung, politischen Wirkung durch ein Theaterstück, durch einen Theatertext, ein ganzes Land plötzlich sich anders verstehen musste. Und diese Droge, dass das Theater mehr sein kann, als nur, wir gehen jetzt mal abends hin und lachen ein bisschen oder malen uns die Nase grün oder rot und schon ist die Stimmung da, sondern dass das Theater über das hinaus, wie die Kunst überhaupt, über das hinaus des nur Unterhaltenden eine größere Wirkung haben kann, wie das die großen Klassiker Lessing, Schiller, aber auch Büchner, aber auch Brecht immer wieder gesagt haben, dass die Kunst, das Theater, das Spielen die Menschen verändern kann. Aus dieser Sicherheit habe ich eigentlich meine Theaterarbeit immer betrieben. Und natürlich ist in einem so schönen, wirklich empfehlenswerten, mich selber auch verblüffenden, ich habe das gar nicht für möglich gehalten, dass ich so viel erlebt habe, weil ich bin jemand, der das gerne vergisst oder wegpackt. Was interessiert mich die Freundin von gestern, wenn ich heute eine tolle habe? Also ich habe immer sozusagen nicht aus der Legende meiner eigenen Vergangenheit gelebt, aber auch nicht voller Zukunftsträume oder Zukunftsängsten, sondern ich habe mich immer nur für den Tag interessiert. Vielleicht interessiert es Sie, ich bin Zwilling, vielleicht sind die Zwillinge so. Gut gelaunte Junigeborene, nicht die dunklen Figuren meiner Lebensgefährtin, die alle so wie im Februar Geburtstag haben, intelligent und dunkel. Ich war immer leichtsinnig. Ich hatte es leicht, das Kind zu sein, dass man am Theater sein muss. Der Max Reiner, das war ein großer Kollege von mir, schon lange tot, übrigens auch mal 3 Jahre Intendant am Berliner Ensemble, der hat immer gesagt, Theater kann man nur machen, wenn man seine Kindheit in der Tasche mit sich trägt. Das fiel mir leicht. Ich habe immer gerne gespielt, vielleicht hätte ich viel lieber geschrieben, gedichtet. Ich kann aber nicht richtig gut schreiben. Ich kann gut sprechen, wie Sie ja sehen. Aber wenn ich das aufschreibe, wird es immer schwierig. Da ist auch fast nichts geschrieben in dem Buch. Sondern das sind Protokolle von Interviews, Beschimpfungen, Briefen, die ich aber immer diktiert habe. Wenn ich mich hinsetze und einen Brief schreibe an Christoph Ranzmeier, dessen letztes Buch Cox ich sehr geliebt habe, kann ich jedem empfehlen, oder an Botho Strauß oder an andere, dann diktiere ich das oder sage es mir vor. Also ich kann nicht schreiben. Sitzt davor und dann sind die Skrupel so groß, dass es eben nichts wird. Also, aber ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Alles das können Sie natürlich vertieft in diesem tatsächlich verblüffenden Buch lesen. Und selbst wenn Sie ein Theaterfeind wären oder ein Theaterskeptiker, ich glaube, das Buch würde Ihnen sogar eventuell Appetit machen aufs Theater, weil es ist wirklich die schönste, die allerschönste Nebensache der Welt. Und ich übe den allerschönsten Beruf aus. Ich bin Regisseur und Theaterdirektor. Kurze Zeit. Es ist am 2. Juli, ist der Regisseur auf dem Schrott. Aber der Regisseur lebt hoffentlich weiter. Viel zu lang, ich weiß. Nein, nein. Sie haben sich das ausgesucht, mit mir zu reden, Herr Werke. Ich quatsch mich kaputt, ja? Um ja, Kopf doch. Und Kragen, ja?
Deshalb sind Sie hier, Herr Peilmann. genau dafür. Also er wird nicht am 2. Juli kein Regisseur mehr sein, das war ein Versprecher, er wird kein Direktor mehr sein, kein Theaterdirektor, was er seit 1974 ist, noch ist, seit 1974. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind, 84, 94, 40, 50 Jahre. Ich bin übrigens über 20 Jahre jünger und im November geboren. Eher so ein dunkler Typ.
Sieht man ihn gar nicht an.
Naja, vielen Dank. Danke gleichfalls.
Sie wissen nicht, wie ich das gemeint habe.
Wir hatten ein gemeinsam Bekanntes, lächerlich, aber ich hatte jemanden, den ich sehr verehrt habe und durfte mit dem ein paar Jahre auch enger arbeiten. Das war Heiner Müller. Und Sie haben mit ihm natürlich viel länger und ganz anders gearbeitet als ich. Sie haben ihn inszeniert, haben nicht so ganz uneingeschränktes Verhältnis zu ihm wie ich. Also ich bewundere Heiner Müller, gebe ich zu. Für mich war er Vater, Meister, Guru, so ein bisschen übertrieben. Und der Müller hat mal gesagt, einmal diesen abgedroschenen Satz unter Theaterleuten, da wurde er gefragt. Ich saß daneben, ein Journalist in der Kantine, Herr Müller, was sagen Sie zum Theater, zu der Krise des Theaters? Und Müller lächelte und sagte, Krise ist Theater, junger Mann. Und dann hat er aber auch gesagt, natürlich Shakespeare, Zeiten der Krise sind gut fürs Theater. Und haben wir gerade eine Krisenzeit oder ist die Zeit auch immer in der Krise, Herr Peimann?
Also wenn wir schon Müller zitieren, dann zitiere ich jetzt gerne ein kleines Gedicht, was Heiner Müller in einer Zeit der Krise über mich verfasst hat. Das heißt folgendermaßen: Alle verlassen das brennende Haus, bis auf Klaus, der schaut heraus. Das war, als es uns in Bochum, wo ich auch eine sehr glückliche Zeit als Theaterdirektor verbracht habe, in dieser dunklen, unattraktiven Stadt mit einer ständig kaputten Industrie, alles geht schief. Aber der Fußballclub ist, glaube ich, im Kommen und das Theater war immer die Mitte. Da war die große Zeit von Heiner Müller, Thomas Bernhard und uns. Es waren immer die beiden Antipoden, Heiner Müller und Thomas Bernhard, die auch diesen Bochumer Theaterspielplan, der hat da viel inszeniert. Ich glaube, 6 seiner Stücke haben wir in Bochum uraufgeführt. Mehr als jedes andere Theater, inklusive der DDR. Wir waren ein Heiner Müller Theater zwischen diesem merkwürdigen, kleinbürgerlichen Zyniker Müller aus der DDR und diesem seltsamen Großgrundbesitzer aus Österreich, Thomas Bernhard. Dazwischen war das. Und als das zur Diskussion kam, so im Vertraulichen, dass ich ans Burgtheater gehen sollte und mich nicht entscheiden konnte, weil ich so gerne in Bochum war, und dass mir sowohl der Bernhard gesagt hat, so morgen sagen Sie zu, eine halbe Stunde später war der Müller am Telefon und gesagt, so, jetzt morgen müssen Sie endlich zusagen, gehen Sie nach Wien. Darum bin ich dann nach Wien gegangen. Die beiden haben mir das irgendwie fast aufoktroyiert. Ja, zu Müller, wollen Sie jetzt was zu Müller und mir wissen?
Ob wir in einer Krisenzeit sind, die gut fürs Theater ist.
Also der Satz,
ist heute sein 5. Interview, also ich meine, es ist auch schwierig.
Nein, bin ich schon so schwach?
Nein, ich meine, schwierig für mich, der ihn begleitet, weil die Themen
ähneln sich. Ich habe das Gefühl, Sie machen schlapp, ich mache gar nicht schlapp. Also, dass dieser Satz, das Theater ist Krise, den nehmen ja viele Menschen für sich in Anspruch, unter anderem auch George Tabori. Und das ist natürlich, irgendwas ist da dran, dass das ein seltsamer, wie soll ich sagen, ja, ein Zustand ist. Wir haben ja nur kleine Waffen, die Schauspieler, großartig oder stark, wie ein großes Gemälde oder ein grandioser Roman. Das ist ja für Spieler was ganz anderes, verstehen Sie? Ich habe ja mit wir Kinder, wir sind dann am Rumspielen. Wenn Sie morgens irgendwie ans Fließband gehen oder an den Operationstisch oder in die Unterrichtsstunde als Oberstudienrat, da finden Sie ja mein völliges Mitgefühl. Weil gemessen an dem, was wir machen, wir werden gut bezahlt. Also die meisten von uns werden gut bezahlt. Und dann gehen wir einfach irgendwo hin und spielen da wie Kinder unseren eigenen Traum. Ob es jetzt ein Böser ist, über die Mörder, über die Verbrecher, über den Arturo Uy oder über den Macbeth oder über Richard III. Oder eine schöne Geschichte wie die Heilige Johanna der Schlachthöfe oder der Kaukasische Kreidekreis oder Minna von Barnhelm. Das heißt, wir gehen dann, treffen uns in gut geheizten Räumen, oft an schönen Plätzen in der Stadt, zum Beispiel im herrlichen Berliner Ensemble, das schönste Theater in Berlin, eines der schönsten Theater vielleicht sogar in Deutschland, und dürfen da einen Traum träumen, uns mit Menschen beschäftigen, die aus der Vergangenheit kommen und die wir ins Heute holen. und die uns heute unter Umständen ein Leben zeigen, dem wir viel abgewinnen können. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Theater mit 710 Plätzen, Berliner Ensemble, Theater am Schiffbau, Damm, da wird abends der kaukasische Kreidekreis gespielt. Und da geht es ja darum, dass eine Magd ein Kind rettet und die Mutter des Kindes, die leibliche Mutter, nur an ihr eigenes Wohl denkt und sich verduftet und das Kind übrig lässt zu Hause. Und diese Magd, die das Kind annimmt und dann eigentlich zur wahren Mutter dieses Kindes wird, der Krieg ist aus, jetzt geht es um das Kind. Wer kriegt es? Und da gibt es diesen Richter, den Aslak. Du sagst doch ganz einfach, wir machen einen Kreis am Boden, da stellen wir den kleinen Buben rein und jeder von euch, hier die Magd und da die Frau so und so, jeder kriegt eine Hand von dem Kind zu fassen und dann werden wir ja sehen, wer die meiste Kraft hat, das Kind rüberzuziehen. Und was passiert? Die falsche Mutter, die leibliche, reißt das Kind weg und die Magd Grusche lässt das Kind los, um dem Kind nicht weh zu tun. Und dieser heilige Moment des Theaters, dieser wunderbare Augenblick, dass sich der Richter sagt auch, nimm das Kind, du Magd, dir gehört's. Ja? Dieser Moment ist die geile Sache am Theater, weil alle, die zuschauen, alle, auch die Halunken, die Schweinehunde, die Faschisten, die Militaristen, die ihre Kinder zu Hause verprügeln, alle sind im Augenblick auf der Seite von Grusche. Alle werden in diesem besonderen Augenblick zur Grusche, zu guten Menschen. Das heißt, für diese endlose Sekunde wandelt das Theater alle Menschen in gute Menschen. Und wenn es vorbei ist, sind es schon wieder solche Gauner, Militaristen, Faschisten, schlechte Eltern und so weiter. Aber dieser Moment der Verwandlung, fast vergleichbar mit der katholischen Kirche, da ist ja auch diese berühmte Sache, wo man sagt, der Wein wird zum Blut, das Brot wird zum Leib. Dann sind alle ganz still, weil alle für den Moment das glauben, auch wenn es vielleicht ein Irrtum ist. Aber sie begreifen diesen Moment. Das ist ein ähnlich heiliger Moment der Erziehung und Verwandlung der Menschen in gute Menschen. Und das ist sozusagen, ich weiß, dass dieser Traum nicht anhält. Und ich weiß, dass dann wieder Gauner werden. Und ich weiß auch, dass das Theater die Weltgeschichte nicht aufgehalten hat. Gerade heute spüren wir das, wo plötzlich die Realität einer ganz anderen Welt über Europa einbricht. Millionen von Flüchtlingen, die deswegen Flüchtlinge sein müssen, weil wir sie ausbeuten, weil wir ihren Mehrwert abschöpfen, weil wir ihnen Produkte liefern, die sie selbst gar nicht erwirtschaften können. Wir subventionieren eine Landwirtschaft, die dazu führt, dass der Bauer in Äthiopien seinen Mais nicht mehr anzubauen braucht, weil er kriegt ihn viel billiger. Er kriegt ihn an der nächsten Ecke von den subventionierten Bauern aus der EU. Aber dieser Zustand der Verwandlung der Menschen in Gute, das ist halt die Sache, die einen bewegen kann, auch wenn das nur ein vorübergehendes Glück ist. Aber andersherum gefragt, wenn praktisch es nicht messbar ist, was Kunst, was Theater, was ein Gedicht, was eine Malersymphonie gut gespielt in einem Konzertsaal auslöst an Wandlung, selbst wenn das nicht hält, sondern nur ein vorübergehendes Faszinosum ist, eine vorübergehende Verwandlung, dann kann ich ja die Gegenfrage stellen, was wäre eigentlich die Welt ohne die Kunst? Gäbe es diese flüchtige Wandlung nicht, was wäre die Welt ohne Theater, ohne Mozart, ohne Bach, ohne Peymann, ohne Brecht, ohne und so weiter und so weiter und so weiter? Wäre sie dann nur noch Beton, also irgendein messbarer und sei es nur durch die Tatsache des Bestehens, des Daseins, der Literatur, des Buches, des Gedichtes. Nur durch die Tatsache, dass das besteht, gewinnt ja diese Gesellschaft, diese Welt ein menschliches Antlitz. Das menschliche Antlitz leuchtet aus diesen Produkten der Kunst hervor. Wenn wir nur Angela Merkel und selbst so einen ganz sympathischen Menschen wie Obama, der zwar auch nichts geschafft hat, weil ihn die amerikanische Gesellschaft sofort vereinnahmt hat. Wir haben alle gesagt, der Obama, das wird ein anderes Amerika. Ja, nichts ist geworden. Nicht mal in Kuba, das KZ hat er schließen können. Ja. Aber wenn wir uns vorstellen würden, für einen schrecklichen Augenblick, dass es uns alle nicht gäbe, sondern dass die Kunst praktisch nicht bestehen würde, sondern nur diese Beton Kultur eines Neoliberalismus, der nur ein einziges Gesetz kennt, den Profit. Der kennt nur das Gesetz des Gewinns, auf wessen Kosten auch immer. Und wenn wir also sozusagen das alles abschaffen würden, dieses Theater, den Beimann, die Buchmesse und so weiter, dann wäre die Welt ärmer. Also irgendetwas ist in jedem von uns, das ihn verändert hat. Sei es das Gedicht, was man zu Weihnachten als Kind gehört oder gesprochen hat, sei es das kleine Musikstück, sei es die Jazznummer von Jerry Mulligan, sei es irgendein schönes Bild. Alles das formt unser Bewusstsein. Das heißt, irgendein imaginärer Strom fließt von der Kunst in das Menschenbild. Also irgendwie haben wir einen Sinn zu entdecken, der mit der Tätigkeit eines Theaterregisseurs, gut, der Theaterregisseur ist ein Diener der Literatur. Wir sind nur, wir sind Konzertagenten. Wir sind Verleger. Wir sind sozusagen Verleger von Literatur, Verleger von Theaterszenen. Aber durch die Tatsache, ich rede viel zu lange, ich weiß, tut mir leid, Werke, aber es ist auch schon vorbei, danke. Ja.
Das hatte ich eigentlich gefragt, ob wir in einer Krisenzeit sind, oder? Das war die Frage. Also ich finde es, zwei Sachen sind mir eingefallen. Einmal glänze ich mit dem bisschen Wissen, Sie kennen Schopenhauer. Schopenhauer. Bei Schopenhauer gibt es irgendwo so einen kleinen Absatz, da geht er einen Feldweg lang und sieht ein Weizenfeld, steht da, riesengroßes Weizenfeld. Und in dem gelben Weizen endlos leuchtet hier und da ein roter Punkt. Und der Schopenhauer sagt, da wächst Unkraut, Klatschmohn. Dieses Unkraut stört, ist überflüssig, muss weg, ist nicht gut. Aber was wäre das Weizenfeld ohne diese roten Flecken? Es wäre trostlos. Das deckt sich mit dem, wunderbar, was Sie gesagt haben, Herr Peimann.
Ja.
Sie merken, wenn der Peimann spricht, und das tut er in diesem Buch auf über 500 Seiten, mit teilweise in den Kolumnenspalten kleinen Jetzt-Kommentaren, wo er sagt, was habe ich denn damals da erzählt, das ist ja totaler Quatsch. Sie werden sich festlesen, sie beißen sich da rein und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und es kommen viele andere zu Wort. Böll kommt zu Wort, Müller kommt zu Wort. Ich weiß nicht, wer alles zitiert wird. Thomas Brasch, auch ein sehr wichtiger Mensch in ihrem Leben. Und jetzt geht die Zeit zu Ende. Das Buch kostet lächerliche 30 Euro. Zweite Auflage. Sie können es vorne kaufen, signieren lassen. Das Buch ist erschienen Anfang Dezember im letzten Jahr. Ich glaube am 5. oder 6.
Am Nikolaustag.
Und kurz vor Weihnachten, waren fast 5000 Bücher weg. Ich habe sowas in 30 Jahren noch nicht erlebt. Ein Theaterbuch. Ich rede jetzt nicht von einem Roman oder Krimi. Ein Theaterbuch. Es gab Buchvorstellungen in Wien und Berlin, da standen 150 Leute Schlange, um eins zu kaufen, signieren sich zu lassen. Der Peimann ist total populär. Sind Sie ein Populist?
Also bis zu einem gewissen Grade ja, natürlich. Das ist, würde ich gar nicht bestreiten, dass ich gerne, und ich übe das ja auch, es ist so, mit meinem Theater war es eigentlich immer das Problem, dass die Kritik eigentlich immer völlig dagegen war. Und das hat in Berlin geradezu also manische Züge angenommen. Von ganz wenigen Ausnahmen schreibt eigentlich die Berliner bürgerliche Presse, also Berliner Zeitung, Tagesspiegel, massiv gegen uns, sodass wir gezwungen waren, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Und die Gegenöffentlichkeit ist ein gut gemachtes Druckwerk, was Monat für Monat auf den dafür geeigneten Medien verbreitet wird, aber auch das tägliche Gespräch oder das, also 3-4 Mal im Monat rede ich mit den Dramaturgen und Schauspielern, mit unserem Publikum, ohne dass wir da irgendwelche Weisheiten verkünden, sondern um eine Art Gegenöffentlichkeit herzustellen. Und das tun die anderen Regisseure, ob das Tabori war, der leider tot ist, oder Langhoff, oder ob das eben Bob Wilson ist, Manfred Kage, Philipp Tiedemann, oder ob das Peter Stein war und andere, die alle bei uns gearbeitet haben, dadurch übe ich natürlich die Kommunikation. Und ich vertrete auch meine Arbeit vehement und bin eben nicht einer von jenen Künstlern oder Theaterleuten, die sich in dem zurückgezogenen Zimmerchen wohlfühlen im Elfenbeinturm. Wobei ich nichts dagegen habe, dass jemand wie Peter Handke sich eher in seinem schönen Haus in einem Vorort von Paris in Chaville verkriecht und dort seine großen Weltentwürfe beschreibt. Oder ich bin auch nicht gegen die Menschenfeindlichkeit von Thomas Bernhard gewesen oder die Verschlossenheit von Boto Strauß in der Uckermark, also alles Weggefährten. Aber ich bin eben jemand, das ist auch mein Temperament und auch das Temperament eben meiner Art, dass ich mit Menschen gerne rede und mich auch selber gerne zeige und das vertrete. Daher kommen ja auch Auseinandersetzungen, dass ich eben, ich habe den Begriff erfunden zu der Volksbühne in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich habe den Begriff Eventbude, die Befürchtung, dass es eine Eventbude wird. Und ich weiß nicht, wie sehr Sie vertraut sind mit der Berliner Situation. Da ist Frank Castorf Held auf allen Feuilletonseiten. Ich komme da kaum vor. Und jetzt wird auch noch das berühmte Räuberkreisrad vor der Volksbühne abmontiert. Ich will der Dörken, dem neuen Direktor, vorstellen, das Manneken Piss dahin zu stellen, weil er ja aus Brüssel kommt. Also, aber das werde ich dann entsprechend verbreiten. Also ich bin zweifelsohne jemand, der gerne redet, und das ist, ich sagte ja, ich bin Zwilling. Zwillinge sind immer zu zweit und die sind im Gespräch. Sie sind die andere Hälfte heute. Ja.
Okay, wir haben noch 3-4 Minuten. Also dieses Buch ist sozusagen eine Art Autobiografie, kann man schon sagen. Nicht selber geschrieben, nee. Aber seine Lebensgefährtin, es ist schon ihr Theaterleben, ihr Leben.
Das sind die gesammelten Äußerungen und Lebensumstände, das habe ich ja nicht zusammengesetzt. Das geht also chronologisch vor. Es ist für mich genauso verblüffend, wie es möglicherweise für Sie ist. Es ist sehr amüsant, sehr verrückt, absurd.
Aber was ich damit sagen wollte, sagen wir mal, das ist Peymann im Zentrum, dieses Buch. Und jetzt vielleicht noch ganz schnell eine Ankündigung. Er hat nämlich mitgebracht, deshalb komme ich hier so ganz geschäftstüchtig oder wichtig aus mit diesen Aktenordnern. Es erscheint in einem Monat ein zweibändiges Werk, ein absolutes Muss für Freunde und Feinde des BE. Zwei Bände, über 1200 Seiten, 2000 Bilder und so weiter. Und zwar 18 Jahre Berliner Ensemble, Intendanz Klaus Peymann. Ganz kurz, was wird das? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das Buch ist in sich natürlich unvorstellbar. Das ist auch nicht harmlos. Also man kann nicht sagen, dass es harmlos ist. Wir haben das alle unterschätzt, was 18 Jahre zusammenbringen. Das sind 190 Inszenierungen. Dokumentieren Sie die mal mit Bildern. Das ist ein Tsunami von Bildern. Ein geradezu wahnwitziger Textaufwand. Ich weiß gar nicht, ich habe damit auch relativ wenig, ich stehe zwar auch in der Redaktion, aber das machen die bei uns im Theater. Es kommt einiges zusammen. Ich muss dafür eigentlich überhaupt keine Reklame machen. Das Buch ist für sich selber so exemplarisch, dass man sowieso ohne das Buch einfach nicht weiterkommt am Theater. Weder als Theaterbesucher noch als Theatermacher. Ich bin da sehr zuversichtlich. An dem Buch kommt keiner vorbei. Was für einen vernünftigen Christen die Bibel ist, ist für einen Theatermenschen dieses Werk, was da erscheint. Also insofern mache ich mir gar keine Sorge.
Halleluja. Gut.
Und wir drucken es in einer kleineren Auflage. Es werden ca. 3000, die werden blitzartig weg sein und so weiter.
Ja. Also, Sie haben Gelegenheit, noch 4 Wochen dieses hier zu lesen, sich vorzubereiten auf das große Mammutwerk. Mitte, Ende April soll es kommen. Ja. Und bis Juni können Sie noch in Berlin sein Theater, die Kunst dort sehen. Danach wird alles anders. Was machen Sie danach, Herr Peymann? Was ist der nächste Termin nach den Sommerferien?
Der nächste Termin ist, dass mich der Kollege Petras aus Stuttgart eingeladen hat, etwas dort zu inszenieren. Und das soll, glaube ich, am 18. Februar 2018 will ich einen Lear inszenieren mit Martin Schwab, einem alten Freund von mir und Weggefährten, der ja so eine Art Burgtheaterstar ist, ein Burgschauspieler. Und das wollen wir da herausbringen. Und dann gibt es die ein oder andere Anfrage. Aber das ist ja, wenn Sie 80 Jahre alt sind, ist das ja eher eine Herausforderung, ob die Kraft noch reicht. Und wie mir zumute ist, wenn diese Allgegenwart, die ich am BE habe, ich bin ja jeden Abend im BE, ich gastiere normalerweise nicht, sondern ich bin jeden Abend wirklich in meinem Theater. Und das spürt natürlich ein Publikum, das jeden Abend praktisch dort auch die Verantwortlichen sind. Irgendetwas geht von dem BE aus, dass man über 18 Jahre praktisch ausverkauft ist. 18 Jahre. Kein Theater in Berlin kann uns in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Und zwar nicht, indem wir mit Schinken geworfen haben, sondern schon noch mit komplexen, schwierigen Aufführungen. Vielleicht nicht so böse, nicht so kritisch, nicht so aggressiv, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, wenn wir jetzt nach Berlin gehen, passen wir ganz schön auf, dass die Bäume nicht wieder in den Himmel wachsen, wie im preußischen Berlin, wie im Nazi-Berlin, sondern dass es ein anderes Berlin wird, ein Berlin zwischen Ost und West. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass wir jetzt die große dominante Macht in Europa sind und dass wir wieder dabei sind, viele Feinde. Gehen Sie mal, reden Sie mal mit den Polen, reden Sie mit den Türken, reden Sie mit den Franzosen, reden Sie mit den Engländern. Alle haben Angst vor diesem starken Deutschland. Irgendwas machen wir falsch. Sind wir zu tüchtig? Sind wir zu fleißig? Keine Ahnung. Aber irgendwie ist das auf einem schiefen Weg. Nur wo liegt die Ursache? Woran liegt das? Was ist es? Ist es unsere Tüchtigkeit, die wieder alles Mögliche zerstört und gefährdet? Und das ist sozusagen das, was ich eigentlich gerne diskutiert hätte mit denen, die die Macht haben. Aber die, die die Macht haben, sind daran nicht interessiert, darüber zu reden. Sie wollen mir ein Zeichen geben, dass hier zu Ende ist.
Ja, ich werde angerufen.
Eindeutig.
Ja. Also.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind auf der Rückseite.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.